Gesetz und Gnade. Wir gehen weiter mit der Predigt für diesen Sabbat. Und diese Predigt trägt den Titel Das Gesetz der Liebe. Letzte oder vorletzte Woche hatte ich abends zumindest den ersten Teil von einem alten James Bond-Film mir angeschaut. Ich sage nur den Anfang, weil irgendwann so gegen Viertel nach neun bin ich schlafen gegangen. Und es ist mir aufgefallen zum ersten Mal, dass ich Filme auch mit anderen Augen sehe. Und ich habe mir die Frage gestellt, meine Güte, das ist ganz geschickt, was die Leute da machen. Ja, das ist nicht von ungefähr, dass diese Filme von Millionen Menschen angeschaut werden. Die sind gut. Die sind wirklich gut. Und die sind nicht nur gut, was die Effekte betrifft. Manche Dialoge sind ein bisschen platt. Aber die Art und Weise, wie die Geschichte konzipiert ist, es ist ganz, ganz gut gemacht. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, James-Bond-Filme haben immer am Anfang eine kurze Sequenz, eine kurze Geschichte, bevor das Intro kommt. Ja, das wird kurz eine Geschichte erzählt, zum Beispiel wie der James Bond eine Serpentinenstraße fährt, ja, und wird verfolgt von 100 anderen Leuten. Es wird geschossen und Autos fliegen durch die Gegend und es ist richtig spannend. Und dann irgendwann, wenn der James Bond angekommen ist und die Sequenz ist zu Ende, kommt Bäm, dann kommt die Musik, je nachdem, ja, wer was für eine Musik bei dem entsprechenden James Bond da ist. Und ich habe mir gedacht, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, die Aufmerksamkeit der Zuschauer wird erstmal richtig gefesselt, ja. Alle sind da, durch die Effekte und die kurze Geschichte, und dann beginnt der Film, ja, mit der Musik und mit wer spielt und wie die ganze Geschichte da weitergeht. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber Jesus Christus erzählt Geschichten auf eine ähnliche Art und Weise. Ich sage nicht, dass der gute Samariter oder der barmherzige Samariter ein James Bond ist, das möchte ich auf keinen Fall heute behaupten, aber die Art und Weise, wie Lukas die Geschichte von dem barmherzigen Samariter erzählt, erinnert mich sehr an das, was ich gerade über James Bond erzählt habe. Es gibt am Anfang einen Abspann, eine kurze Geschichte, und wenn die Geschichte zu Ende geht, wird die eigentliche Story erzählt. Ihr kennt die Geschichte, oder viele von euch heute Morgen, die da sind, kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, aber ich möchte nicht nur die Geschichte, sondern auch die Vorgeschichte zur Geschichte euch vorlesen, weil die ist genauso wichtig wie die Geschichte selbst. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Eine andere Übersetzung sagt, wollte ihm eine Falle stellen und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach. Erstmal bis hierhin. Jesus Christus befindet sich in einer Runde, vermutlich gemischtes Publikum, aber unter diesem Publikum sind auch Schriftgelehrten, Leute, die ganz genau wissen, was in dem Gesetz geschrieben ist. Und einer von denen steht auf und stellt eine Frage, und Lukas erlaubt sich auch an dieser Stelle nicht nur die Frage uns zu berichten, sondern auch das, was hinter der Frage steht. So etwas kann ich nicht tun. Wenn ihr mir eine Frage stellt, dann nehme ich nur die Frage wahr. Aber aus welchen Motiven heraus ihr die Frage stellt, ist schwer zu beantworten. Hier wissen wir auch, welche Motive diesen Schriftgelehrten dazu veranlasst haben, die Frage zu stellen. Er wollte ihm eine Falle stellen. Ein super tolles Motiv. Ja? Man fragt ganz unschuldig, wahrscheinlich kennt ihr das auch im Berufsleben oder woanders. Ja? Manchmal passiert es in der Familie, hoffentlich nicht, aber es kommt vor. Man stellt gewisse Fragen, aber hinter der Frage steckt was anderes. Und die Frage lautet: Meister, sag uns bitte, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Dieses Wort ist mir oft, als ich die Geschichte in der Vergangenheit gelesen habe, entgangen. Der Schriftgelehrte stellt Jesu Christi eine juristische Frage. Auch heute Erbschaften fallen unter dem Bereich Juristerei. Und es gibt, weil ich als Pastor oft Leute beerdige oder immer wieder, es ist spannend zu sehen, wenn jemand stirbt, wie auch die naheliegenden Verwandte, die im Leben bleiben, wie sie oft über das Erbe, über das Erbe streiten. Der Schriftgelehrte stellt eine juristische Frage. Er möchte wissen, wie er rein juristisch, ja, das ewige Leben oder das Himmelreich erben kann. Und an dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und mir die Frage stellen, welches Verständnis hatte dieser Mann über das Reich Gottes? Eindeutig ein juristisches Verständnis. Und ich kann euch ehrlich sagen, in meiner Arbeit habe ich eine Menge Leute kennengelernt, die das Glaubensleben oder das ewige Leben tatsächlich wie eine juristische Angelegenheit betrachten. Es wundert mich auch nicht, dass Jesus Christus ihm auch eine juristische Antwort liefert. Okay, wenn du das ewige Leben als ein Erbstück, als ein Erbteil betrachtest, wenn das dein Verständnis ist, okay, ich kann dir das leider nicht ausreden, ich sehe es anders, ja? Aber wenn du eine juristische Frage stellst, dann bekommst du auch eine juristische Antwort. Das ist das Erste, was mich am Abspann der Geschichte über den barmherzigen Samariter stutzig macht. Und zweitens, die Frage an sich offenbart eine zutiefst verborgene Unsicherheit bei dem Schriftgelehrten. Im Prinzip, Erbe ist etwas, was Familienmitgliedern gehört. Du musst nicht etwas leisten, um am Erbteil oder ein Erbteil zu bekommen. Fremde Leute bekommen kein Erbe. Im Prinzip, das Erbe ist etwas, was nur für Familienmitglieder vorgesehen ist. In der Regel. Indem der Schriftgelehrte die Frage so stellt, offenbart er etwas ganz Wesentliches. Er fühlt sich nicht zu 100% zu der Familie Gottes zugehörig. Er möchte etwas tun und am Erbe des ewigen Reiches teilzunehmen. Er hat nicht verstanden, dass dieses Erbe ein Geschenk ist. Jesus Christus spiegelt im die Antwort, die er ihm gegeben hat. Und in Vers 29 steht, er wollte sich rechtfertigen. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich zur Familie Gottes gehöre, dann übertrage ich zwangsläufig meine Unsicherheit auch auf die anderen. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob Gott mich liebt, ob ich sein geliebtes Kind bin und ob ich Heilsgewissheit haben darf, dann übertrage ich diese Unsicherheit auch auf dich, bewusst oder unbewusst. Und weil ich nicht sicher bin in meiner eigenen Erlösung, in meiner eigenen Position, wie Gott zu mir steht und wie ich zu ihm stehe, dann fange ich an zu kategorisieren. Und genau dieses Kategorisieren offenbart sich in der Frage, wer ist mein Nächster? Jesus beantwortet die Frage nicht so, wie der Schriftgelehrte ihm sie gestellt hat. Jesus beantwortet nicht die Frage, wer ist mein Nächster? Er beantwortet eher die Frage, zu wem soll ich ein Nächster sein? Das ist die Art, wie er diese Frage umformuliert und als Antwort eine Geschichte erzählt. Und ich möchte die Geschichte vorlesen. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räubern, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halb dort liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Das Gesetz der Liebe. Und ich möchte heute Morgen ganz speziell über den Samariter sprechen. Ich möchte mich nicht lang darüber auslassen, wie schlimm es ist, von einem Priester oder von einem Levit an einem überfallenen Mann vorbeizugehen, ohne ihm zuzuhelfen. Ich möchte heute Morgen ganz bewusst mich auf das Positive in dieser Geschichte zu konzentrieren. Und es gibt eine Menge positive Elemente. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, lautet: Die Hilfe hing nicht von der religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit des Betroffenen ab. Als ich die Geschichte noch und noch einmal und noch einmal gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen, was ich bis jetzt deutlich glatt überlesen habe, nämlich die Tatsache, dass der Mann, als er überfallen wurde von den Räubern, ausgezogen wurde. Mit anderen Worten, er lag halbnackt oder ganz nackt da. Warum ist dieses Element der Geschichte so wichtig? Die Menschen der unterschiedlichen Volksgruppen damals trugen auch unterschiedliche Kleider. Bis heute hat sich das auch in manchen Gegenden beibehalten. Beim Oktoberfest wisst ihr alle, wie die Leute aus Bayern angezogen sind, sowohl die Frauen als auch die Männer. Und Bayern ist nicht das einzige Bundesland oder Freistaat, wo die Menschen gewisse Trachten haben. Im Nahen Osten, jedes Dorf oder jede Gegend hatte spezielle Kleider. Und die Leute konnten anhand ihrer Kleider identifiziert werden. In dieser Geschichte haben wir einen auf der Straße halbtot liegenden Mann, der nicht nach seinem Dorf, nach seiner religiösen Zugehörigkeit oder ethnischen Zugehörigkeit identifiziert werden kann. Und das macht die Geschichte umso spannender. Wir haben einen Samariter, einen Außenseiter, über den werden wir gleich reden, und er läuft an diesem Mann vorbei und stellt fest, da liegt jemand. Aber er weiß nicht, ist das ein Jude, ist es ein Grieche, ist es ein Samariter oder ein Römer. Er weiß nicht, welche Gruppe, welche religiöse Zugehörigkeit dieser Mann gehört. Und er ist bereit, diesen Mann zu helfen. Für die Samariter spielt keine Rolle, er interessiert sich an den Menschen und nicht an seine Religion oder an seine Volkszugehörigkeit. Warum ist mir das wichtig? weil wir in einer Zeit des grassierenden Rassismus und der zunehmenden Fremdfeindlichkeit leben. Auch hier in Europa, auch hier in Deutschland. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist ein Appell an alle Christen heute, ihre Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe nicht von Religion, Rasse oder Geschlecht abhängig zu machen. Für all diejenigen, die Interesse haben jetzt an dem, was ich euch erzählen möchte, ich habe das Dokument zu Hause, es ist auf Englisch, kann ich euch weiterleiten. 1994 in Ruanda geschah ein Völkermord, was beispiellos war in der Geschichte Afrikas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tausende Menschen haben sich gegenseitig abgeschlachtet, Hutu und Tutsi. Unter ihnen auch viele Siebenten-Tags-Adventisten. Es gibt eine Untersuchung, die ist frei verfügbar im Internet. Und diese Untersuchung erzählt die Geschichte von 14 Siebenten-Tags-Adventisten, die erzählen, was tatsächlich 1994 bei diesem Völkermord passiert ist und welche Rolle sie dabei gespielt haben. Einer der Vizepräsidenten der Hutu-Milizen ist geborener und aufgewachsener Siebenten-Tags-Adventist. Man sagt, ohne seine präzise Vorgehensweise, man kann das auch so formulieren, würde der Völkermord nicht so grausam ausgefallen sein. Was Ruanda 1994 sehr spannend macht, ist die Tatsache, dass die meisten Opfer von diesem Massaker in Kirchen, in christlichen Kirchen vorgefunden wurden. Und man stellt die Frage, diese Journalistin oder diese Dame, die die ganze Untersuchung gemacht hat, stellt die Frage, warum haben sich die Leute in den Kirchen versteckt? Und die Antwort ist einleuchtend, weil bei früheren ethnischen Zusammenstößen haben die Menschen zu Recht Hilfe in den Kirchen gesucht. Und wenn jemand die Schwelle einer Kirche betreten hat, er wurde in Ruhe gelassen. Nicht aber 1994. Da sind ihre Verfolger doch in die Kirchenräume reingegangen und haben die Leute regelrecht mittendrin in dem Gemeindesaal abgeschlachtet. Obwohl die Kirchen, und jetzt möchte ich euch ein Zitat, frei übersetzt von mir, obwohl die Kirchen in der Zivilgesellschaft nicht als friedenstiftende Instanzen fungierten, ist die Tatsache, dass während des ruandischen Völkermordes Massen von Menschen Zuflucht in Kirchen suchten, Zuflucht, weil sie den Gedanken bestätigt suchten, dass die örtlichen Gotteshäuser über Jahrzehnte hinweg tatsächlich Orte des Schutzes und der Zuflucht waren, zumindest in Zeiten gewaltsamen Unruhen. Ein Überlebender erzählte mir, wir sind in die Kirchen gegangen, weil das der Ort war, an dem man sich während früheren gewaltsamen Säuberungen gegen Tutsi sicher fühlte. Leider war dies beim Völkermord in Ruanda überwiegend nicht der Fall. Völkermord, bei dem die Massenabschlachtungen in Kirchen stattfanden. In meinen Interviews sagten mehrere Personen, dass, jetzt hört bitte genau zu, in meinen Interviews sagten mehrere Personen, dass die Muslime in Ruanda die einzige religiöse Gruppe waren, die einheitlich allen Menschen einen sicheren Hafen für alle ohne Rücksicht auf die ethnische Zugehörigkeit angeboten haben. Spannend. Spannend. Ich möchte jetzt nicht hier anhand einer Geschichte ein großes Tram-Tram machen. Ich möchte nur ein Beispiel geben, wie auf einmal im 20. Jahrhundert bei bewaffneten Unruhen in einem überwiegend christlichen Land, Ruanda ist so ein Land, die Moslems sind diejenigen, die plötzlich ihre Räume aufmachen und allen Christen Schutz gewähren, unabhängig, ob sie Tutsi sind oder Hutu, ob sie Christen sind, Adventisten, Protestanten oder Katholiken. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter kann nicht aktueller sein wie heute. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, der Helfer ist ein Außenseiter. Es steht im Vers 33, Kapitel 10, aber ein Samariter, als ein Samariter kam. Wenn man einen Unterschied zwischen den gesetzentreuen religiösen Führern und der Volksfrömmigkeit verdeutlichen wollte, benutzte man zur Zeit Jesu üblicherweise die Dreierschritt Priester, Levit, Jude. So wie die Kinder heute zählen, 1, 2, 3. Mein Sohn zählt aber oft 1, 2, 4. Dann sagt man, nein, es ist 1, 2, 3, nicht 1, 2, 4. Jesus Christus zählt hier nicht 1, 2, 3, so wie die Juden oder seine Zuhörer das erwartet haben. Jesus sagt an dieser Stelle 1, 2, 8. Der Priester ist gekommen, ist an dem verletzten Mann vorbeigegangen, der Levit kam, ist auch an ihm vorbeigegangen und alle Zuhörer, auch der Schriftgelehrte, vermutlich, haben gedacht, okay, jetzt kommt der einfache jüdische Bauer und der rettet die Ehre der Nation. Jetzt kommt der normale Jude, das Fußvolk und endlich ist mal die Elite beschämt und sie sollen nach Hause gehen und ihre Hausaufgaben reden. Nicht nur schönreden im Tempel, sondern tatsächlich was machen. Nur Jesus Christus überrascht alle mit dem Dreierschritt, den er vornimmt. Es kam ein Priester, so steht es im Text, nach dem Priester kam ein Levit und alle warten jetzt, ja, 1, 2, 3, es kommt jetzt der Jude und er hilft dem Opfer und Jesus sagt, und jetzt hier kommt ein Samariter. 1, 2, 8, nein, man zählt anders. Der Ausdruck Samariter ist eine Beleidigung. Jesus Christus wurde auch als Samariter beschimpft. Es war mir auch neu, obwohl ich den Text sicherlich gelesen habe. Schlag mit mir Johannes Kapitel 8, Vers 48. Johannes 8, 48. Und da steht Folgendes geschrieben. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Da könnt ihr euch mal vorstellen, in welche Kombination das Wort Samariter verwendet wurde. Haben wir nicht gesagt, du bist ein Samariter und du hast einen Dämon? Wieso waren die Samariter so verhasst? Es hat eine geschichtliche Komponente nach der Zerstörung Israels und Samaria, das ist das Nordreich, im Jahr 722 sind viele Juden verschleppt worden und verteilt in dem großen Assyrischen Reich. Und diejenigen, die dort geblieben sind, haben zusammen geheiratet mit anderen Menschen aus anderen Völkern. Daraus entstand ein Mischvolk und das war das Volk der Samariter. Zur Zeit Jesu Christi gab es einen Vorfall, fast ein Attentat, muss man sich das vorstellen. Samariter haben es geschafft, in die Vorderhalle des Tempels reinzugelangen und die haben Knochen von verstorbenen Menschen in die ganze Halle verstreut. Und damit haben sie die Halle, die Vorhalle des Tempels verunreinigt. Deswegen, es wurde öffentlich darum gebetet, dass Samariter niemals das ewige Leben bekommen sollten. Das war ein legitimes jüdisches Gebet. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich die ganzen Texte hier gelesen habe, nehme ich Hilfe nur dann an, wenn sie von den richtigen Leuten, in Anführungsstrichen von den richtigen Leuten kommt. Ich habe gewisse Vorurteile, wenn Menschen, die meine religiösen Ansichten nicht teilen, einen vorbildlichen Hilfedienst leisten. Meine beiden Kinder sind in einem katholischen Krankenhaus geboren. Und als meine Frau dort eingeliefert wurde, keiner hat sie nach ihren religiösen Überzeugungen gefragt. Man hat sich um sie gekümmert, weil sie im 9. Monat war und war kurz davor zu entbinden. die Qualität und die Effektivität der Hilfe darf nicht aus meiner Sicht klein geredet werden, nur weil die Person, von der sie kommt, eine andere religiöse Position vertritt als ich selbst. Ich weiß, das ist ein bisschen hart, von einem adventistischen Pastor zu sagen, vor allem weil unsere Endzeitbotschaft sehr stark in der Dichotomie Adventgemeinde katholische Kirche postuliert ist, aber die Geschichte von dem barmherzigen Samariter ist an dieser Stelle, die fordert mich heraus. Jesus Christus setzt noch eins drauf. Und das war, als ich das in dem Kommentar gelesen habe, hat mich das richtig sprachlos gemacht. Er sagt nicht nur 1, 2, 8, sondern er sagt, der Samariter macht das, was Gott eigentlich für sein Volk getan hat. Und ich möchte euch den Text vorlesen, weil es geht das um die Wunden mit Öl und Wein. In Hosea, im Alten Testament, der Prophet Hosea, ja, Kapitel 6, da möchte ich ab Vers 1 lesen. Hosea, Kapitel 6, ab Vers 1. Da lesen wir, wie Gott beschrieben ist. Ja? Ab Vers 1. Kommt und lass uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen und er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Ja, lest die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Wann kommt er wieder, um sich um den angeschlagenen Mann zu kümmern, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lass uns ihn erkennen, ja, lass uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten, er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, die Erde benetzt. Und dann geht der Text, das prophetische Wort Hoseas weiter. Gott wird als jemand dargestellt hier, sagen die Spezialisten, die sich auch morphologisch mit dem Text und grammatikalisch auskennen, als jemand, der Wunden heilt. Er verbindet die Wunden seines Volkes. Ja, es steht, dass er die Wunden erstmal verursacht, aber dann kümmert er sich auch um diese Wunden. Und genauso wie Gott sich um die Wunden seines Volkes kümmert, genauso ist auch der barmherzigen Samariter, der Dienst, den er verrichtet, ein Dienst, der dem Handeln Gottes ähnlich ist. Jesus hat mit diesem Vergleich seinen Zuhörern richtig auf die Probe gestellt. Es ist unwichtig, sagt Jesus, ob derjenige, der hilft, Samariter, Grieche oder Jude sei. Von entscheidender Bedeutung ist, ob die Haltung dieser Person dem Charakter Gottes entspricht. Paulus wird diese Idee perfektionieren, auch in seinen Briefen später, wenn er sagt, es gibt kein Grieche, kein Jude, es gibt kein Mann, keine Frau, kein Freier, kein Sklave, wir sind alle eins in Jesus Christus. Das Gesetz der Liebe zu kennen, bedeutet nicht nur Tora-Passagen auswendig zu rezitieren, möchte Jesus sagen. Das konnte der Schriftgelehrte sehr gut. Spannenderweise, sein Wissen hat ihm nicht sonderlich viel geholfen, sich als Kind Gottes zu verstehen. Die Unsicherheit darüber, wie man das Himmelreich erbt, juristisch erbt, offenbarte eine viel tiefere Unsicherheit darüber, was Nächstenliebe praktisch bedeutet. Das Gesetz der Liebe zu kennen, bedeutet es im Sinne des Gesetzgebers zu praktizieren. Was nehme ich heute mit? Ich habe euch 4 Sätze mitgebracht, die ich gerne am Ende meiner Predigt auch hier loswerden möchte. Erstens, wir sind alle Kinder Gottes, unabhängig von Rasse, Religion und Geschlecht. Zweitens, nicht meine religiöse Zugehörigkeit, sondern einzig und allein die Nachahmung des Charakters Christi kann mich zu einem besseren Menschen machen. Drittens, das richtige Kennen und das richtige Tun gehen leider nicht immer Hand in Hand. Und viertens, Jesus kümmert sich um deine und um meine Wunden immer, auch heute noch. Und nur seine Liebe kann uns Heilung und Erlösung schenken. Amen.
Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, hab Dank für das Wort, was über die Jahrtausende auch uns jetzt hier noch überliefert ist. Hab Dank für Begebenheiten, die jetzt noch so aktuell sind, nichts daran eingebüßt haben und von denen wir was lernen können. Wir haben heute viel gehört, uns auch selber eingebracht. Herr, lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Lass uns da, wo du uns hingestellt hast, den barmherzigen Samariter sein. Lass uns unsere Vorurteile auf die Seite schieben, ohne Ansehen der Person Menschen begegnen. Und auch uns hinterfragen lassen, was glauben wir, warum glauben wir das? Und offen sein für das, was wir vielleicht von anderen lernen können. Herr, wenn wir jetzt in die neue Woche hineingehen, so geh du mit uns, öffne uns die Augen für Situationen, in denen wir tatsächlich was lernen können, in denen wir das umsetzen, was wir gehört haben. Schubse du uns an, wo wir vielleicht träge sind, dass wir da aktiv werden und handeln und so Kinder sind, Herr, so wie du uns haben möchtest. Hab Dank, dass du bei uns bist. Segne und behüte du uns und all denen, die zu uns gehören, denn wir bitten es in deinem Namen. Amen.